ARD. Urteile im Fall Gisèle Pélicaud. Eine starke Frau wird zur Ikone.
Altkleider nicht mehr in den Müll, was sich im neuen Jahr ändert.
Paketschwämme aus China, wie Temu den Onlinehandel verändert.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Freitag. Für viele von euch wahrscheinlich der letzte Arbeitstag vor Weihnachten, für uns auch. Schön, dass ihr dabei seid.
Yippie. Und wir gehen heute gemeinsam durch diesen Nachrichtentag, was tatsächlich auch gut ist, weil wir müssen mit einer Geschichte starten, die wirklich schwer im Magen liegen kann. Es geht um den Fall Gisèle Pélicaud.
Ihr habt das wahrscheinlich ja in den letzten Monaten mitbekommen. Gisèle Pélicaud ist eine Französin, 72 Jahre alt, und sie steht im Fokus der Weltöffentlichkeit, weil sie Protagonistin eines riesigen Gerichtsprozesses war, der jetzt zu Ende gegangen ist. Allerdings ist sie das Opfer, also die Betroffene und nicht die Täterin.
Ja, ihr Mann, beziehungsweise inzwischen ihr Ex-Mann, hat sie jahrelang immer wieder mit Medikamenten betäubt und vergewaltigt. Und nicht nur das, er hat sie, seine eigene Frau, auch anderen Männern im Internet angeboten. Die haben sie dann auch vergewaltigt. Und der Ex-Mann hat das Ganze gefilmt und Gisèle Pélicaud hat das nicht mitbekommen, weil sie so stark betäubt wurde. Im Prozess sind unfassbare 200 Vergewaltigungen von über 50 Männern nachgewiesen worden.
Und das alles ist nur zufällig rausgekommen. Gisèle Pélicaud selbst wusste ja gar nicht, was ihr passiert ist. Die konnte das dann also auch nicht anzeigen. Ihr Mann hat wohl in einem Supermarkt einer Frau unter den Rock gefilmt. Da ist er bei erwischt worden. Und daraufhin wurde dann auch sein Computer untersucht. Und dabei sind eben diese hunderten Fotos und Videos von den Vergewaltigungen an seiner Frau gefunden worden.
Die Details zu den Taten ersparen wir euch an dieser Stelle. Viel wichtiger ist auch, wie Gisèle Pélicaud mit ihrer Geschichte umgegangen ist. Sie ist nämlich ganz bewusst an die Öffentlichkeit gegangen. Sie will, dass die ganze Welt davon erfährt, was ihr angetan wurde. Auch um anderen Frauen Mut zu machen, die auch missbraucht worden sind. Gisèle Pélicaud sagt, ich will mich dafür nicht schämen müssen. Die Täter sollen sich schämen.
Ich denke auch an all die Opfer, die keine Anerkennung bekommen haben und deren Geschichten nicht erzählt werden. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten.
Ja, das hat sie gestern nach dem Urteilsspruch gesagt. Mit ihrem Mut ist Pélicaud in den vergangenen Monaten weltweit zu einer feministischen Ikone geworden. Wenn sie das Gerichtsgebäude morgens betreten hat, dann gab es Applaus von vielen Anhängern. Ihr Gesicht ist mit Graffiti auf Mauern gesprüht worden. Und ja, vor allem in den sozialen Netzwerken, da haben sich unzählige Menschen mit ihr solidarisiert.
Ja, und jetzt ist die Hoffnung da, dass der Fall Pélicaud zu einem Umdenken führt. Das sagt auch die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Also wirklich niemand müsse sich schämen, ein Opfer einer Straftat geworden zu sein. Für Taten seien eben immer die Täter verantwortlich.
Ja, und auch bei der Berichterstattung liegt der Fokus ja meistens auf den Tätern, ne? Weil über die Opfer auch einfach weniger bekannt ist. Und es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, ob zum Beispiel True-Crime-Formate nicht auch dazu beitragen, die Täter in gewisser Weise zu romantisieren und die Betroffenen durch diese mediale Aufmerksamkeit zu re-traumatisieren.
Vielleicht ändert sich durch den Fall Gisèle Pélicaud wirklich etwas. Also vielleicht hat sie ja wirklich eine Bewegung angestoßen, mit ihrem Mut die Öffentlichkeit an diesem grausamen Fall teilhaben zu lassen und sich eben nicht zu schämen für das, was passiert ist.
Gestern gab es dann das Urteil. Der Ex-Mann von Gisèle Pélicaud muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Und es waren ja auch noch 50 andere Männer mit angeklagt, die sie vergewaltigt haben. Kein einziger davon wurde freigesprochen. Alle haben Gefängnisstrafen zwischen 3 und 15 Jahren bekommen.
Unsere Kurznachrichten.
In Berlin ist gestern Abend, 8 Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, an die Opfer erinnert worden. Die Namen der 13 getöteten Menschen sind verlesen worden und 13 Glockenschläge waren zu hören. Im Dezember 2016 war ein Islamist mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt gerast.
Familien sollen ab dem kommenden Jahr entlastet werden. Ab Januar soll das Kindergeld um 5 Euro pro Monat erhöht werden. Außerdem soll der Kinderfreibetrag steigen. Familien müssten dann also weniger Steuern zahlen. Und Familien mit geringem Einkommen sollen mehr finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen. Der Bundesrat muss den Änderungen heute noch zustimmen.
Bundesaußenministerin Baerbock reist heute in die Türkei. Bei ihren Gesprächen dort soll es um Syrien gehen. Die Türkei spielt als Nachbarland eine große Rolle bei der weiteren Entwicklung Syriens nach dem Sturz des Machthabers Assad. Die Türkei bekämpft die Kurden im Norden des Landes. Baerbock meint, die Kurden sollten in den Reformprozess eingebunden werden. So, und der Januar steht vor der Tür. Neues Jahr heißt auch oft neue Verordnungen. Unter anderem tritt eine neue EU-Richtlinie für Altkleider in Kraft und die gucken wir uns mal an.
Ja, Textilien müssen dann nämlich im Altkleidercontainer entsorgt werden. Theoretisch auch, wenn sie kaputt sind. Meine kaputte Unterhose darf ich dann nicht mehr in den Müll schmeißen.
Meine Güte. Ja, diese Neuregelung hat zum Ziel, die Müllmengen nach und nach zu reduzieren und künftig Textilien besser zu recyceln. Bislang werden innerhalb der EU weniger als die Hälfte aller Altkleider gesammelt, um sie wiederzuverwenden oder zu recyceln. Nur 1% der neuen Kleidung entsteht bisher aus Alttextilien.
Jedes Jahr landen in Deutschland rund 1 Million Tonnen Klamotten im Altkleidercontainer. Das sind jede Menge LKW, die, wenn man die aneinanderreiht, vom Norden Deutschlands bis nach Innsbruck in Österreich reichen würden. Also richtig, richtig viel.
Wahnsinn, ja.
Thomas Allmann ist Sprecher des bundesweiten Zusammenschlusses gemeinnütziger Altkleidercontainer.
Das erste Ziel ist es natürlich, all die tragbaren Sachen noch rauszusuchen. Denn Wiederverwendung, Reuse, Secondhand ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für die Sortierbetriebe.
Diese neue Richtlinie, also auch kaputte und nicht mehr tragbare Klamotten nur noch über diese Container zu entsorgen, wirft aber viele Fragezeichen auf und verwirrt auch irgendwie. Ja. Eben kaputte Schlippis da auch rein oder was? Ich habe bislang so kaputte T-Shirts entweder zerschnitten, um irgendwie selber Putzlappen draus zu machen oder kleine Zudecken für die Puppen. Aber jetzt den Rest natürlich immer in den Restmüll geschmissen.
Ja, und genau das soll aber eben nicht mehr erlaubt sein. Viele Altkleidersammler, die finden aber genau das nicht gut und die bitten auch darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich über diese Regelung hinwegsetzen und nur tragbare Kleidung spenden und die kaputte oder verschmutzte Kleidung, wie bisher eben auch, wie du das auch machst und ich auch, in den Restmüll schmeißen. Weil viele sammelnde Organisationen, die seien gemeinnützig und die hätten überhaupt gar keine Möglichkeiten, überhaupt Alttextilien zu recyceln.
Dann kommt noch dazu, dass die Technologien, mit denen alte Fasern recycelt und wiederverwendet werden, noch sehr neu sind. Außerdem reicht die Qualität der Textilien dafür auch häufig gar nicht aus, sagt Nora-Sophie Griffan von der Organisation Cradle to Cradle.
Diese Textilien sind nie dafür gemacht worden, um wirklich in Kreisläufe zu gehen. Das heißt, wenn wir wollen, dass Materialien wirklich recycelt werden, wenn wir wollen, dass wir unsere Textilien in Kreisläufe bringen und nicht sie am Ende auf Riesenmüllbergen landen, dann müssen wir sie von Anfang an so designen, dass sie auch dafür gemacht sind, in Kreisläufe zu gehen.
Ja, es gibt aber ja auch gar keine öffentlichen Systeme für Recycling, für Alttextilien. Diese ganzen Container, die werden ja von verschiedenen Organisationen betrieben, die irgendwie auch ihr eigenes Ding machen. Die Deutsche Kleiderstiftung und andere gemeinnützige Organisationen fordern deshalb, dass solche Systeme auch zügig mal aufgebaut werden. Also quasi ja, so eine eigene Mülltonne zu Hause für nicht mehr tragbare Textilien.
Ich in Berlin habe tatsächlich so eine orangene Tonne im Hof. Da dürfen laut Aufkleber vorne drauf auch Klamotten mit rein. Aber ich weiß auch, die haben nicht alle, weil die relativ teuer ist, diese orangene Tonne. Aber sowas bräuchte man tatsächlich flächendeckend.
Ja, apropos Nachhaltigkeit. Lass mal über Temu reden. Mhm. Weihnachtszeit ist Shoppingzeit. Täglich landen mehr als 10 Millionen Pakete aus China hier in Europa. Und viele davon kommen eben inzwischen auch von Temu. Es gibt jetzt eine neue ARD-Doku in der Mediathek. Und die zeigt, bereits jeder dritte Deutsche hat schon mal beim chinesischen Onlinehandel Temu bestellt. Und damit ist Temu ein Riesen-Player und auch ernstzunehmender Konkurrent von den anderen großen Playern, also Amazon, eBay, Otto und Co.
Ja, wir zählen mal kurz durch hier in der Redaktion. 1, 2, 3. Aber dazu später mehr, wer hier der dritte ist. Und Temu hat ja wirklich, wie soll man es anders sagen, also die haben einfach alles. Also egal ob Schnürsenkel, Tierzubehör, Kinderartikel, Hightech, Bohrmaschine, es gibt wirklich nichts, was es nicht bei Temu gibt und eben auch vor allem nicht zu diesen Preisen. Und ja, genau die verlocken Menschen, wie auch Sarah Möllenkamp aus Mainz, regelmäßig dazu, dort zu bestellen, Klamotten, Möbel oder auch ganz aktuell Dekoartikel für eine Party.
Weil es einfach günstiger ist, ja. Ich muss sagen, es sind wahrscheinlich exakt die identischen Artikel, die wir auch bei Amazon bekommen würden, nur halt für einen Bruchteil vom Geld. Tja, und dann kaufe ich halt lieber dort.
Man stellt sich ja die Frage, ja, wenn es doch da mehr als das Doppelte kostet, wo übersehe ich den Fehler? Also wo stimmt vielleicht was nicht, ja? Oder ist es einfach wirklich das Gleiche und ich kann es einfach nur günstiger haben?
Tja, das ist die große Frage. Klang so ein bisschen nach Luftballon aufpusten.
Absolut.
Ne? Vor allem mittelständische Unternehmen hier bei uns in Deutschland, die kritisieren Temu und auch die Preise. Viele Hersteller aus Deutschland sagen, dass es die asiatische Konkurrenz mit Recht und Gesetz nicht so ganz ernst nimmt. Viele Produkte, die auf Temu gehandelt werden, die entsprechen eben, sagen die, nicht den Standards, die für deutsche Hersteller und deren Produkte gelten.
Ja, Made in China hat eben nicht den besten Ruf. Stichwort nee. Datenschutz, Lieferkettengesetze, Umweltschutz, von den Löhnen für die Mitarbeitenden mal ganz zu schweigen. Aber hey, sind wir mal ehrlich, sparen finden wir ja alle dann doch irgendwie ganz gut, ne?
Stimmt.
Und der Versandhändler Otto hat das Kaufverhalten zum Beispiel bei seinen Kundinnen und Kunden untersucht. Und da sagen über 80%, dass Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielt. Wenn jetzt aber die fair gehandelten Produkte teurer sind als die Vergleichsprodukte, greifen dann tatsächlich nur noch rund 25% der Kunden zum nachhaltigen Artikel.
Tja, und deshalb nochmal zurück zu Temu. Das Unternehmen umgeht unter anderem wohl auch gerne Zollvorgaben, um Geld zu sparen, weil bis 150 Euro Warenwert muss man beim Zoll keine Einfuhrgebühr zahlen. Und deswegen machen die das so, die Hersteller, dass die nämlich die Bestellung gern auf zwei oder mehr Pakete verteilen. Mit weniger Warenwert, aber das ist Betrug.
Ja, und die Behörden haben nicht genug Personal, alle Pakete zu untersuchen. Deswegen gibt es immer nur Stichproben und Steuereinnahmen in Millionenhöhe gehen dem Staat wohl dadurch verloren. Die Behörden gehen auch davon aus, dass rund 2/3 aller Bestellungen von Temu sozusagen unterdeklariert sind.
Das ist ja noch ein recht junges Unternehmen, ist erst vorletztes Jahr gegründet worden, gibt es seit dem letzten Jahr bei uns in Deutschland. Und dieses Jahr ist es bei den Klickzahlen schon auf Platz 3 hinter Amazon und Otto, das sagt das Handelsforschungsinstitut IFH.
Und ähnlich wie bei einigen Amazon-Sellern stellen die Händler ihre Produkte auf der Plattform online und verschicken die Ware aus der Fabrik dann direkt. Und Temu bekommt dann halt eine Provision. Und es unterhält halt dementsprechend kein eigenes Warenlager. Also durch diesen direkten Verkauf an uns Deutsche können die chinesischen Verkäufer ihre Waren entsprechend günstig anbieten.
So, und jetzt, Magda, bitte erzähl mal deine Geschichte, die du mir gestern schon erzählt hast. Die ist zu gut, um sie nicht zu erzählen.
Ja, ich bin wohl die Dritte, die da mal vielleicht was bestellt hat. Es ist tatsächlich auch Dekoartikel für einen Kindergeburtstag. Luftballons mit Konfetti drin, pipapo. Vielleicht landete dann auch noch ein Melonschneider, ein sommerlicher Einteiler und sowas in meinem Paket mit drin. Jedenfalls dachte ich, alte Sparfüchsin, ey, hier nochmal irgendwie 10 Euro sparen, wenn du das Ding über einen Landweg verschicken lässt. Ist ja vielleicht auch noch ein bisschen umweltschonender. Jedenfalls sah ich dann nur in meiner Sendungsverfolgung nach 30 Tagen, dachte ich so, der Geburtstag rückte immer näher. Das Ding hing in Kasachstan fest für fast 3 Wochen. Der Sommer war fast vorbei. Und irgendwann kam dieses Paket nach, glaube ich, 50 Tagen oder so. Und das Ding ist, Temu sagt, wenn du nach 47, 48 Tagen dein Paket nicht bekommen hast, kriegst du das komplette Geld zurück. Das war ein bisschen wie Weihnachten und Ostern für mich. Ich habe das komplette Geld zurückbekommen und hatte trotzdem das Paket, aber die Freude währte auch nur, ja, sehr, sehr kurz. Was soll ich sagen? Der Polyester-Einteiler, der kann man einfach nicht anziehen, man schwitzt total. 2 Teile waren direkt kaputt, die ich bestellt hatte. Jetzt habe ich im Zuge unserer Recherche auch noch erfahren, dass Temu, klar, dass ich mit meinen Daten irgendwie bezahle, war mir klar, aber diese App kann im Hintergrund Screenshots machen, ohne dass ich davon was mitbekomme und auch weitere Apps laden und installieren. Also ich bin durch damit.
Was soll ich sagen? Ich hoffe, du hast daraus gelernt, Magda.
Oh ja.
Wie genau das alles bei Temu so funktioniert, das zeigt die Doku in der Mediathek. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, wir haben hier die Tage ja schon mal über die unterschiedlichen Weihnachtstypen gesprochen, also wie die Leute so das Fest feiern. Wir haben uns auch versucht einzusortieren und viele von euch haben auch danach gerätselt, welcher Typ sie denn so sind. Verena aus dem Münsterland zum Beispiel, die kann sich in alle 3 Kategorien einsortieren. Insgesamt hat sie ein eher ambivalentes Verhältnis zum Weihnachtsfest.
Natürlich werden gewisse Traditionen hochgehalten. Wir haben einen Weihnachtsbaum, der wird auch geschmückt. Ich bin sonst absolut Anti-Deko. Das restliche Haus ist auch kaum weihnachtlich geschmückt, was meine Tochter immer schlimm findet. Aber für mich ist das halt so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so seit ein paar Jahren bin ich doch auch irgendwie immer froh, wenn dieser ganze Weihnachtszauber vorbei ist.
Sprach Verena und parkte ein.
Genau.
Bei Sebastian aus Schkeuditz bei Leipzig leuchtet es auch, aber aus einem anderen
Grund. Ja, ich feiere tatsächlich gar keinen Weihnachten, sondern ganz traditionell das Julfest am 21.12. Das ist ein heidnischer Brauch, auf dem Weihnachten auch beruht. Mit einem Julbaum, mit einem Julkranz. Dann gibt es Zettel mit Wünschen, die in der Natur vergraben werden. Und viele Kerzen, um quasi die Rückkehr des Lichts zu feiern.
Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber man lernt ja nie aus, auch in diesem Podcast. Stichwort Rückkehr des Lichts ist auch ganz gut, finde ich. Morgen ist ja Wintersonnenwende und das bedeutet, ab dann werden die Tage wieder länger und Auch Henna.
Oh, Gott sei Dank, ey, Zeit wird's, ja. Und wir wünschen euch an dieser Stelle erstmal frohe Weihnachten. Nicht streiten dieses Jahr.
Ja, macht's euch
schön. Vielleicht klappt das.
Genau, im Kreise der Liebsten. Und dann wünschen wir euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2025 kommt mit vielen spannenden Sachen. Wir sind dann am 6. Januar wieder für euch da. Und bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, ein paar Sterne da lasst vielleicht und auch mal die Glocke drückt, damit ihr auf gar keinen Fall die neuen Folgen verpasst.
Magdalena Bienert und Uli Spinnrad sagen Tschüssi, bis bald.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.